Ein Wort, danke. Das nimmt einen richtig mit in Freude. Wir haben uns im Predigerteam vorgenommen, das Thema von Rehe, was Martin Bühmann uns gepredigt hat, noch etwas weiter zu verfolgen, damit es nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Euch Teenager eine gute Zeit. Ich sehe, dass ihr jetzt rausgeht. Habt ihr auch jemand, der mit euch geht eigentlich? Ja. Da ist schon jemand draußen. Okay, gut, viel Spaß. Ja, damit es nicht in Vergessenheit gerät und damit es Auswirkungen unter uns hat und es nicht nur so ist, dass wir die Tagung in guter Erinnerung haben. Es ist ja oft so, dass wir die Tagung dann in guter Erinnerung haben, aber das nicht so richtig Wurzeln schlägt, was da gepredigt wurde. Martin hat uns erzählt, dass er in Berlin 18 Monate lang über Kultur der Großzügigkeit gepredigt hat. So, damit wirklich Veränderung passiert. Er sagt, ich habe es einmassiert. Und mal so rum und mal so rum und mal andersrum und nochmal rum und so. Und wir wollen auch etwas davon noch weiterführen, von dem, was wir gehört haben. Und in diesem Sinne von Martin lernen, dass wir uns fragen, was für eine Kultur wollen wir unter uns eigentlich leben? Was ist Kultur? Kultur ist etwas, was man so tut. Jede Familie hat eine Familienkultur. Wenn zwei heiraten, dann merken sie das ganz besonders. Wenn sie in die Schwiegerfamilie kommen, aha, da ist ja unter Umständen eine ganz andere Kultur. Ist ja interessant, ist manchmal sehr herausfordernd. Am einfachsten ist, wenn die Kultur ähnlich ist, das gibt's ja auch. Und aber wenn sie sehr anders ist, dann ist das mitunter sehr herausfordernd. Auch jede Gemeinde hat eine Kultur. Man spürt die, wenn man reinkommt. Martin hatte so ein nettes Beispiel von Roma. Und zwar gibt es da das, dass Roma keine Ärzte heiraten. Also kein Roma eine Ärztin oder keine Roma-Frau einen Arzt. Hat er so herausgefunden. Und er hat sie gefragt, wieso denn nicht? Ja, das tun wir nicht. Keine Begründung dafür. Das tun sie nicht. Und dann hat er wohl noch jemand anders gefragt von den Roma, heiratet ihr Ärzte? Nein, das tun wir nicht. Warum auch immer. Leben als Christ heißt auch, dass wir eine bestimmte Kultur leben. Das ist, es ist einfach ein Unterschied. Ich merke das immer wieder, wenn ich auch mal unterwegs bin, auch mal weltweit, dass, wenn ich zu Christen gehe, sofort etwas da ist an Beziehung, was sonst nicht so da ist, wenn ich meinetwegen in einen Sportverein gehe oder so. Da ist etwas, was man aber nicht so gut beschreiben kann, was aber Kultur ausmacht. Vineyards haben auch eine bestimmte Kultur, das hat mit unseren Werten zu tun und das spürt man dann auch, wenn man weltweit in eine andere Vineyard geht. Wow, hier ist so derselbe Stallgeruch. Obwohl die Gemeinden unterschiedlich sein können, trotzdem, da ist so ein Stallgeruch. Ich erinnere mich, wir waren mal die Irmgard und ihre Kinder und ich in England und da waren wir in drei verschiedenen Vineyards. Die waren schon anders als die deutschen Vineyards, denn es gab nach dem Worship immer eine Pause und in dieser Pause gab es Donuts und Kaffee. In allen Vineyards. Der Thomas Koll fand das da ganz besonders cool, der war Teenager und meinte, das könnten wir zu Hause auch einführen. Und wir haben da auch drüber nachgedacht und dachten aber, oh, das ist, wir sind fast so undiszipliniert, dass wir da hinterher wieder zur Predigt kommen. Also die hatten dann ihren Donut und ihren Pott Kaffee und dann kamen sie Donut mampfen und Kaffee trinkend wieder zur Predigt. Ist ja ganz gut. Also ich fand das nett. Aber waren dann wirklich so diszipliniert, dass sie nach der Pause wieder kamen. Wir waren in drei verschiedenen Vineyards in England und überall war es so. Sie trafen sich auch alle in einer Schule. Das war ein großer Aufwand. Vorher mussten sie dann alles aufbauen und den Kaffeetisch aufbauen und die Anlage aufbauen, Soundanlage und all das. Aber es war irgendwo so typisch englische Vineyards, anders als Deutsche. In Deutschland wüsste ich das jetzt exakt nicht so. Und trotzdem, es war derselbe Stallgeruch und wir haben uns sofort wohlgefühlt und es war ein großes Hallo. Ja, und dann hat natürlich jede Gemeinde wieder ihre eigene Kultur. Und das werdet ihr auch feststellen, auch wenn ihr in Deutschland, Österreich, Schweiz reist und Vineyards besucht. Da gibt es welche, die sind sehr ähnlich wie wir und dann gibt es auch welche, die sind anders. Und trotzdem, der Stallgeruch ist gleich, aber es gibt dann eine unterschiedliche Kultur wieder im Einzelnen. Warum ist das wichtig, diese Kulturfrage? Sie ist wichtig, weil sich heutige Menschen nicht mehr überzeugen lassen durch eine Wahrheit, durch eine Doktrin, sondern nur durch gelebtes Leben. Sie wollen Authentizität sehen, Erfahrbares. Und Kultur sind eben nicht nur Worte, Kultur ist Sein. Kultur spürt man. Die spürt man auch ohne große Worte. Wie wächst Kultur? Erstens durch Vorbild, zweitens durch Lehre und drittens durch Praxis. Martin hat uns dann gepredigt die Kultur der Großzügigkeit und ich fand, das war interessant, diese Teile dieser Großzügigkeit, die er dann ausgelegt hat, erstens die Vergebungsbereitschaft, zweitens die Gastfreundschaft und drittens das Teilen. Ich hätte sofort das Teilen erwartet bei dem Thema, war aber nicht, sondern erst Vergebungsbereitschaft, dann die Gastfreundschaft und dann das Teilen. Und wir möchten zunächst mal das Thema Vergebungsbereitschaft weiter durchpredigen und in unsere Herzen, in unser Herzenmuskel einmassieren, weil wir dachten, das ist etwas, was uns jetzt auch durchaus betrifft. Wobei ich glaube, es betrifft jeden Menschen irgendwo und es betrifft auch jede Gemeinde. Es ist immer wieder ein Thema, immer wenn mehrere Menschen zusammen sind, dann gibt es Konflikte. Und was hilft bei Konflikten? Nur eins, nämlich Vergebungsbereitschaft und Vergebung. Vergebungsbereitschaft beginnt damit, dass wir zunächst selbst von Jesus uns unsere Schuld vergeben lassen. Ja, dass wir überhaupt mal erkennen, dass wir schuldig sind und dass wir seine Vergebung brauchen. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, wenn man viele Jahre Christ ist. Wenn man so die groben Tatsünden abgelegt hat. Wenn man vielleicht nicht mehr lügt, nichts mehr mitgehen lässt, nicht mehr die Steuer hinterzieht, nicht mehr die Ehe bricht. Ja, das fällt mir jetzt so ein, als grobe Tatsünden. Und ich denke da an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner in Lukas 18. Beide stehen im Tempel. Der Zöllner ganz hinten, der traut sich nicht nach vorne zu gehen. Der Pharisäer kommt ganz nach vorne, denn das, was ich gerade aufgezählt habe, das tut er ja nicht mehr. Und der Zöllner schlägt sich vor die Brust und sagt, Herr, sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Und der Pharisäer steht ganz vorne und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Ich lüge nicht, ich breche nicht die Ehe, ich töte nicht, ich mache dies nicht, ich mache das nicht, ich mache jenes nicht. Und Jesus sagt, dieser, nämlich der Zöllner, kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Es ist erstaunlich, Jesus hatte mit den Sündern, mit den richtigen Sündern nie ein Problem. Er hatte mit den Selbstgerechten ein Problem. Er hatte mit den Pharisäern ein Problem. Die haben nämlich ihre Schuld nicht erkannt. Und deshalb haben sie keine Gnade erbeten, keine Gnade gebraucht, keine Gnade empfangen und waren von daher auch ungnädig mit ihren Mitmenschen. Sie waren nicht vergebungsbereit, weil sie selber keine Vergebung brauchten, dachten sie. Es hat direkt miteinander zu tun. Ich lese noch einen anderen Text und um den soll es dann hauptsächlich heute gehen. Das ist 1. Johannes 1, 5 bis 2, 2. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Es geht um zweierlei in diesem Text. Es geht um unsere Gemeinschaft mit Gott, unsere Gotteserkenntnis auch und unsere Gemeinschaft miteinander. Und diese beiden haben miteinander zu tun. Die Gemeinschaft mit Gott hat zu tun mit unserer Gemeinschaftsfähigkeit untereinander. 1. Johannes 4 heißt es einmal, wenn jemand sagt, er liebe Gott und seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Also es hat miteinander zu tun, wie sehr wir Gott erfahren und mit ihm verbunden sind und wie wir miteinander umgehen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, haben wir Gemeinschaft miteinander. Es hängt unmittelbar zusammen. Es bedeutet zunächst, dass Gottes Erkenntnis und Sündenerkenntnis ganz häufig zusammengehen. Man kann sicher sagen, immer wenn wir Sündenerkenntnis haben, haben wir auch Gottes Erkenntnis. Es mag vielleicht hier und da auch Gottes Erkenntnis geben, ohne unmittelbar Sündenerkenntnis zu haben. Aber wenn wir Sündenerkenntnis haben, haben wir immer Gottes Erkenntnis. Vielleicht ist es anders, vielleicht gilt es anders auch. In der Bibel gibt es ganz markante Geschichten von Gottes Erkenntnis, die sofort mit Sündenerkenntnis zusammengehen. Jesaja wird zum Propheten berufen. Es ist diese Thronvision, die er dann hat, wo wir auch dieses Lied haben, nur dem Saum deines Gewandes. Einen Augenblick berühren, ja. Das ist die Thronvision, die Jesaja hatte. Jesaja 6, können wir die nachlesen. Er durfte einen Blick in den Thronsaal Gottes werfen und er sackte erschrocken zusammen, weil er der Heiligkeit Gottes nicht standhalten konnte. Und er sagte, wehe mir, ich vergehe. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich komme aus einem Volk mit unreinen Lippen. Wie kann ich ein Bote Gottes sein? Wehe mir, ich vergehe. Ich bin ein sündiger Mensch. Gott hat aufgedeckt, was in ihm war und was in seinem Volk war. Er hat gleichzeitig die Sicht bekommen auf seine eigene Sünde und die Sünde des Volkes. Und dann wurde er berufen, denn es gab dann diese Kohle und die Kohle war ein Zeichen von Reinigung, mit der wurde er berührt und dann wurde er gereinigt von Gott und dann konnte er als Gesandter Gottes gehen. Bei Petrus sehen wir dasselbe. Petrus hat diese Geschichte erlebt mit dem Fischfang. Jesus wollte ja in seinem Boot, sein Boot als Kanzel benutzen, damit die Menschen ihn besser verstehen. Und dann sagte er Petrus, der die ganze Nacht nichts gefischt hatte, werf doch dein Netz nochmal auf der anderen Seite aus. Und es war tagsüber. Er hätte dort eigentlich nichts fangen können, tagsüber. Und dann fingen sie eben so viele Fische. Ihr kennt die Geschichte alle. Und Petrus sinkt auf seine Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt Gott in Jesus und er erkennt seine Sünde. Gottes Erkenntnis und Sündenerkenntnis geht zusammen. Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wir können keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir nicht unsere eigene Sünde erkannt haben. Wenn wir etwas verbergen wollen an Sünde, an Schwächen, Motiven, werden wir Gott nicht begegnen. Und wir werden einander in der Tiefe auch nicht begegnen. Im Licht leben heißt ehrlich werden, den Nebel, das Dunkle verlassen und echt sein. Ich denke, das habt ihr alle schon erlebt, dass das sehr, sehr entspannend ist. Wenn man mit einem Menschen zusammensitzt und miteinander spricht darüber, wo man den anderen verletzt hat und man sagt es gegenseitig, weil beide sind ja meistens verletzt in einem Konflikt zum Beispiel und man kann es aussprechen ohne Vorwürfe, sondern man bleibt bei sich und sagt, es tut mir leid, dass ich das so getan habe. Ich habe es nicht gewollt und ich habe es nicht gemerkt und dann das gegenseitig, dass auf einmal eine Tiefe von Gemeinschaft da ist, die vorher nicht da war. Und so können sogar Konflikte zum Besten dienen, insofern, als sie uns dahin führen, uns als Sünder zu erkennen, Gnade Gottes zu brauchen und Gnade Gottes zu bekommen. So finden wir zu Gott und zueinander. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist sehr direkt, sehr ohne Umschweife. Ich glaube, man müsste vielleicht noch anfügen, es sind nicht unbedingt bewusste Lügen, wenn es uns so geht, sondern oft auch mangelnde Selbsterkenntnis. Es gibt Dinge, die wir selbst von uns erkennen und es gibt Dinge, die nur andere erkennen von uns. Das ist unser blinder Fleck. Wir sehen viele Dinge nicht, die uns selbst betreffen. Ich sehe Dinge über mich nicht, die seht ihr und ich kenne sie vielleicht gar nicht und umgekehrt auch. Das heißt, es ist nicht immer eine bewusste Lüge, sondern es ist oft mangelnde Selbsterkenntnis und erst im Laufe der Jahre oder im Laufe dessen, dass man sich einlässt aufeinander, werden diese blinden Flecken offenbar. Aber wie können wir eigentlich ehrlich voreinander sein? Wie kann es eigentlich geschehen, dass wir zulassen können, dass dieses Licht auf uns scheint? Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, wenn wir das Wunder der Vergebung kennen und uns auf Vergebung einlassen. Nur dann können wir letztlich ehrlich sein. Sonst könnten wir es ja gar nicht ertragen. Wie sollten wir sonst umgehen mit unserer Schuld? Wir können es ja nicht wieder gut machen. Wie aber können wir Vergebung erfahren? 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Das ist der Schlüssel. Und ich möchte dazu jetzt ein paar kleine Abschnitte lesen von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Gemeinsames Leben. Dietrich Bonhoeffer war ja einer der Widerstandskämpfer gegen das Dritte Reich. Er ist im April 1945, also einen Monat vor Ende des Krieges, noch hingerichtet worden, ist als Märtyrer gestorben. Unglaublich finde ich immer diese letzten Todesfälle vor Ende des Krieges. Und dieser Mann war sehr jung, als er umgebracht wurde, als er erhängt wurde. Und trotzdem hat er so weise Dinge schon gesagt und geschrieben in seinen Büchern. Und ich empfehle euch ganz, ganz doll das Buch Gemeinsames Leben und ich empfehle euch das Buch Nachfolge. Das ist etwas, was man immer wieder lesen kann. Das übertrifft vieles, was heutzutage geschrieben wird. Es ist unglaublich tief. Und ich möchte aus diesem Buch Gemeinsames Leben aus einem Kapitel zitieren, ein paar Dinge. Corinna hat 30 Stück davon kopiert, die liegen auf dem Mischpult Möbel und da könnt ihr euch dann gleich was davon mitnehmen. Und wenn die dann weg sind, dann gibt es dann für nächsten Sonntag nochmal ein paar mehr. Aber ich empfehle euch auch, das Buch zu kaufen. Darf ich mal fragen, wer das hat? Gemeinsames Leben? Oh, das sind nicht viele. Also, es gibt eine Neuauflage, eine Taschenbuchausgabe. Das wird, glaube ich, immer wieder neu aufgelegt, weil es so gut ist. Er hat das Buch geschrieben für das Zusammensein von jungen Theologen im Predigerseminar. Da waren die ein paar Monate, haben da zusammengelebt und dafür, für das Leben, gemeinsame Leben im Predigerseminar hat er dieses Büchlein geschrieben. Und er schreibt: Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebets, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als Fromme miteinander Gemeinschaft haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Ja, so ein richtiger, ne? Dem man das so ansieht. Und sieht man das ja nicht mehr an, ne? Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge und der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Darum also unsere Gemeinschaftsunfähigkeit. Wir wollen gut voreinander dastehen. Wir wollen unser Bild wahren, dass doch bei uns alles in Ordnung ist. Und dann setzen wir unser Sonntagsgesicht auf und dann begegnen wir uns nicht wirklich, sondern dann begegnen uns unsere Sonntagsgesichter. Und das ist anstrengend. Denn dann müssen wir ja immer irgendwie was darstellen. Ich lese weiter. Es ist aber die Gnade des Evangeliums, die für den Frommen so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Sprüche 23, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott ist zu dir gekommen, um den Sünder selig zu machen. Freu dich. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du nichts verbergen. Vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist. Er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr zu belügen, als wärst du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Was für eine befreiende Botschaft. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Wie kommt es, dass wir dieses Angebot haben? Jesus selbst hat dieses Angebot begründet für uns. Er ist dafür gestorben. Und erstaunlich ist, dass er uns als Christen den Auftrag gegeben hat und die Vollmacht, einander Sünde zu vergeben und Sündenvergebung zuzusprechen. Und das ist das, was Beichte ist. Und das Kapitel, was ich euch kopiert habe von Bonhoeffer, heißt Abendmahl und Beichte. Und jetzt bitte ich mal alle Katholiken, die schlechte Erfahrungen gemacht haben als Kinder mit Beichte. Ich weiß, dass das einige gibt. Es gibt ein paar, die haben gute Erfahrungen gemacht, aber es gibt auch ein paar, die haben schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie es nicht verstanden haben und weil sie vielleicht auch irgendwelche Priester hatten, die schlecht damit umgegangen sind. Ich hatte das Vorrecht, Beichte kennenzulernen, als ich 18 war, im evangelischen Kontext. Und erstaunlicherweise, das wissen die meisten Evangelischen nicht, ist im evangelischen Gesangbuch eine Anleitung zur Einzelbeichte. In jedem evangelischen Gesangbuch. Da steht es genauso, wie man das machen kann. Miteinander. Ja, logisch. Da steht es sowieso. Und ich sag euch, der Konfessionsunterschied ist gar nicht so groß. Ich habe es ausprobiert. Ich habe gedacht, ich möchte mal ausprobieren, wie eine katholische Beichte ist. Und bin zu einem Pater gegangen und habe dort gebeichtet. Und dann habe ich mal gedacht, ich bin gespannt, ob der das anders macht als ich, wenn jemand zu mir zur Beichte kommt. Und es war genauso gleich. Dachte ich, okay, da geht's nicht um Konfession. Beichte ist nichts Katholisches. Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Theologe, schreibt ein ganzes Kapitel über Beichte. Für mich war es eine Riesenbefreiung. Ich war 18, ich war mit 17 zum Glauben gekommen. Das war im September. Und dann war ich am 1. Mai auf einer Jugendfreizeit. Und der Referent, ein evangelischer Jugendleiter, sprach über den verlorenen Sohn und sprach dann über Beichte und lud uns ein zu beichten. Und ich habe es zum ersten Mal dann getan, mit 18. Und es war eine Riesenbefreiung und es war ein Schritt zu mehr Gewissheit in meinem Glauben. Vorher war ich doch, obwohl ich schon zum Glauben gekommen war, recht wackelig. Und das war wie ein Quantensprung. Okay, Jesus bevollmächtigt uns, dies zu tun. Und Bonhoeffer schreibt dann noch Folgendes in diesem Kapitel über die Beichte. Erstens, es geschieht in der Beichte, Man kann auch sagen, im Bekenntnis der Sünde vor einem anderen Christen, der mir dann im Namen Jesu die Vergebung zuspricht. Das ist es ja. Und bei uns brauchen wir keine Amtspersonen, sondern das kann jeder, kann zu einem anderen Menschen seines Vertrauens kommen, der, von dem er weiß, dass er auch Sündenerkenntnis hat und dass er auch seine Sünde bekennt und dass er sich auch nicht scheut, das mal vor einem anderen zu tun. Das kann jeder. Also so könnt ihr zueinander gehen. Das kann im Hauskreis geschehen. Das kann mit einem Hauskreis Bruder, Schwester passieren und so weiter. Was passiert in der Beichte? Es geschieht Durchbruch zur Gemeinschaft. Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie scheut das Licht. Und so kann ein Mensch, der weiß, dass er schuldig geworden ist, nicht offen und ehrlich sein, weil er seine Sünde verbergen muss. Doch das Unausgesprochene vergiftet die Beziehung. Nur wenn das Vergiftete und Vergiftende ausgesprochen wird, kommt Licht hinein. Und dann verliert das Dunkle seine versklavende Macht. Das ist ja auch so eine Erfahrung, wenn wir etwas ausgesprochen haben, was schwer ist und es ist im Licht, verliert es seine Kraft. Es geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft, weil der Mensch nun nichts mehr verbergen muss und sich somit nicht mehr abschließen muss. Er kommt raus aus seinem Isoliertsein. Er hat im Tiefsten Gemeinschaft erfahren und ist wieder aufgenommen in die Gemeinde, aus der er sich selbst mit seiner Dunkelheit innerlich entfernt hatte. Das ist noch ein interessanter Aspekt an der katholischen Beichte. Das ist nämlich, da ist es ja so, dass man wirklich zu einer Amtsperson gehen muss, zu einem Priester. Und ich habe gefragt, warum ist das so? Und dann hat man mir gesagt, ja, Sünde ist nicht nur individuell, es ist nicht nur mein Problem mit Gott, sondern wenn ich sündige, es hat jetzt mal nichts mit meiner Funktion in dieser Gemeinde zu tun, sondern wenn ich sündige als Glied dieser Gemeinde, dann leidet die ganze Gemeinde darunter. Wenn jemand von euch sündigt, ist es nicht nur euer Privatproblem, sondern dann hat es Auswirkungen auf die Gemeinde, zu der ihr gehört. Die Gemeinde leidet unter der Sünde jedes Einzelnen, der dazugehört. Und deshalb, sagen sie, soll man zu einer Amtsperson gehen, nämlich diese Amtsperson ist beauftragt von der Kirche, im Namen der Kirche, im Namen Gottes und der Kirche die Versöhnung zuzusprechen und die Vergebung zuzusprechen, damit die Sünde keine Auswirkung mehr hat auf die Gemeinde und Kirche. Versteht ihr es, was ich meine? Also diese Auswirkung der Sünde, das gilt bei uns genauso. Trotzdem würde ich jetzt sagen, wir brauchen dann nicht diese Amtsperson, aber das ist nicht nur eine individuelle Geschichte, wenn ich sündige. Oder wenn jemand von euch sündigt, das hat sofort Auswirkungen auf alles. Und es hat natürlich, je mehr Funktionen wir haben oder Funktionen, die öffentlicher sind, hat es mehr Auswirkungen, als wenn wir irgendwo mehr oder weniger am Rand sind oder so. Deshalb muss Sünde bekannt werden. Durchbruch zur Gemeinschaft geschieht. Durchbruch dazu, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Das heißt, je mehr von uns mit unserer Sünde nicht mehr allein bleiben, desto besser geht es uns miteinander. Zweitens, in der Beichte geschieht der Durchbruch zum Kreuz, also tiefste Gemeinschaft mit Gott und Gottes Erkenntnis. Wenn ich vor einem anderen Menschen meine Sünde bekenne, ist das natürlich nicht so einfach. Das ist schon sehr demütigend. Und man kann sich fragen, warum fällt es mir eigentlich so leicht, in meinem Kämmerlein alleine Jesus zu bitten, vergib mir meine Schuld, vergib mir, dass ich das getan habe, vergib mir, dass ich das getan habe und das getan habe. Das fällt mir überhaupt total leicht. Aber es fällt mir viel, viel schwerer, zu einem anderen zu gehen und zu sagen, magst du mal als Zeuge dabei sein, wenn ich Jesus meine Schuld bekenne? Weil dann hört ja der Mitchrist, was ich zu bekennen habe. Und das ist schwer. Aber es stellt natürlich eine Frage, es stellt mir eine Frage, habe ich denn Gott eigentlich ernst genommen? Wenn es mir leichter fällt, vor Gott direkt meine Schuld zu bekennen, als wenn da noch ein Mitchrist dabei ist. Habe ich vor Gott weniger Respekt als vor dem anderen? Wie ist das? Wir können das Kreuz Jesu nicht finden, jetzt Bonhoeffer, wenn wir uns scheuen, dorthin zu gehen, wo er sich finden lässt, nämlich zum öffentlichen Sterben des Sünders. Und wir weigern uns, das Kreuz zu tragen, wenn wir uns schämen, den schmachvollen Tod des Sünders in der Beichte auf uns zu nehmen. In der Beichte brechen wir durch die echte Gemeinschaft des Kreuzes Jesu Christi. In der Beichte brechen wir durch zur echten Gemeinschaft des Kreuzes Jesu Christi. In der Beichte bejahen wir unser Kreuz. In dem tiefen, geistlich-leiblichen Schmerz der Demütigung vor dem Bruder oder der Schwester. Das heißt ja, vor Gott erfahren wir das Kreuz Jesu als unsere Rettung und Seligkeit. Der alte Mensch stirbt, aber über ihn hat Gott gesiegt. Nun haben wir Teil an der Auferstehung Christi und am ewigen Leben. Weiter. In der Beichte geschieht der Durchbruch zum neuen Leben. Es ist einfach befreiend, Vergebung der Schuld zugesprochen zu bekommen. Wo wir vergangene Schuld nicht mehr verdrängen müssen, kann Neues geschehen. Und ich erinnere mich wie heute, dass mir zugesprochen wurde, damals am 1. Mai 1972, aus Jesaja 43, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, spricht Gott. Mit deinen üblen Taten hast du mich geplagt. Ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht und ich denke nicht mehr an deine Sünden. Und dann der Zuspruch, denke nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollst du nicht mehr achten. Sieh her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein. Merkst du es denn nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe und die Straßen, eine Straße durch die Wüste. Was für eine Befreiung. Es kann etwas Neues aufwachsen. Es kann etwas neu werden. Das schenkt uns Jesus. Viertens, in der Beichte geschieht Durchbruch zur Gewissheit. Durch das wirkliche Wort des anderen erkenne ich, dass Gott mich meint. Und das reale Bekenntnis erkenne ich, dass ich mir nichts vorgemacht habe. Wie geschieht es? Ich gehe zu einem anderen Christen, zu dem ich Vertrauen habe, und sage, du, würdest du mir mal zuhören als Zeuge, stellvertretend für Gott, wenn ich meine Schuld bekenne? Und dann kann ich es sagen, der andere hört zu und dann beten wir miteinander. Ich kann es auch so machen, dass ich direkt bete und Jesus sage, es tut mir leid, das und das und das. Möglichst konkret, weil sonst ist es sehr nebulös. Je nebulöser es ist, desto weniger gibt es diesen Durchbruch. Es geht um das Konkrete. Und dann spricht der andere mir im Namen Jesu Vergebung zu und sagt, deine Schuld ist dir vergeben, das darf ich dir im Namen Jesu sagen. Ist diese Form ein Gesetz, es so tun zu müssen? Nein, das ist es nicht. Es ist ein Angebot, das Angebot Gottes zur Befreiung. Vergebung ist auch gültig, wenn ich persönlich für mich um Vergebung bitte. denn er vergibt mir. Aber es ist oft realer und handfester, wenn wir es voreinander tun. Luther hat gesagt, er könnte sich sein Leben ohne Beichte nicht vorstellen. Er hat es nicht abgeschafft. Das müssen jetzt alle evangelisch Aufgewachsenen hören und besonders alle freikirchlich Aufgewachsenen. Luther hat es nie abgeschafft. Er hat eigentlich die Beichte als drittes Sakrament haben wollen. Es ist dann doch nicht so gekommen. Und einer meiner Theologieprofessoren, die ich am meisten geliebt habe, Rudolf Bohren, der hat praktische Theologie gelehrt, der hat gesagt, er selbst könne es an seiner Vollmacht zu helfen und zu trösten ablesen, ob er die Beichte praktiziere oder nicht. Fand ich erstaunlich. Also ein Theologieprofessor an einer ganz normalen staatlichen Universität, nicht an einer Bibelschule, sagt, er selber könne es an seiner Vollmacht zu helfen und zu trösten ablesen, ob er die Beichte praktiziere oder nicht. Ein erster Schritt zur größeren Vergebungsbereitschaft zu kommen. Jesus, danke. Danke, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Danke, dass du uns vergeben hast und dass das erst die Tür öffnet dafür, dass wir unsere Schuld bekennen können. Und ich danke dir für die große Befreiung, die es bedeutet, ehrlich zu sein vor dir und voreinander und Gnade zu erfahren von dir und auch voneinander. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns in diese Freiheit führst, in diese Freiheit der Vergebung. Lob sei dir und Ehre.